Also das ist sehr interessant, wie die Kölner mit diesem Thema umgegangen sind. Also man sieht das ja so auf Social Media. Also das Gemeinste war so, wer kommt denn auf die blöde Idee, die heiraten zu lassen? So, okay. Und dann, es wird aber auch mal Zeit irgendwie. Und also es ist so, als wären es echte Menschen, um die es geht.
Wo ich das auch so schön gelungen finde, ist in dem Abendstück, wo du das Hennesschen mal schwach gezeigt hast oder mal zweifelnd. Also das fand ich großartig. Da singt er das Lied aus dem Barbie-Film, ne? I'm Just Ken, singt er, ich bin a Tennischen. Und ich glaube, so haben die Kölner das Tennischen auch noch nie gesehen, dass er mal erschöpft ist, dass er mal nicht mehr witzig sein will, nicht mehr, dass es einfach mal gerade genug ist.
Bis der Nubbel brennt. Der Kölner Karnevalspodcast.
Bis der Nubbel brennt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bis der Nubbel brennt, der Podcast rund um den Kölner Karneval. Ich bin Sophie van Rheinland und ich freue mich auf eine tolle neue Folge mit euch mit super spannenden Gästen. Es gibt Orte in Köln, die bieten mehr als eine Bühne. Sie sind Kindheitserinnerung und Wohlfühlort für Generationen. So ein Platz ist das Hennesschen-Theater. Hier erzählen Figuren Geschichten, die uns berühren, weil sie so nah an unserem eigenen Leben sind. Hier wird Gesellschaft und Zeitgeist auf die Schippe genommen, spielerisch, klug und mit ganz viel Herz. Das Publikum singt mit und lacht auch manchmal über sich selbst, denn den liebgewonnenen Charakteren verzeiht man es immer. Heute freue ich mich deswegen ganz besonders auf ein Gespräch mit zwei ganz tollen Frauen, die diese kölsche Institution mit Leben, Ideen und sehr viel Engagement füllen. Intendantin Mareike Marx und Puppenspielerin, Autorin und Regisseurin Heike Huhmann sind heute bei mir. Die beiden bewahren gemeinsam mit dem Hennesschen-Team eine schon 224 Jahre alte Tradition und haben gleichzeitig den Mut, sie weiterzudenken. Mit Humor, Haltung und einem feinen Gespür für das, was uns alle in Köln bewegt. Wir sprechen in dieser Folge über kleine Figuren mit großer Wirkung und darüber, warum das Hennesschen auch heute noch ein Ort ist, in dem man lachen, nachdenken und sich zu Hause fühlen darf. Herzlich willkommen bei Bis der Nubbel brennt, Mareike Marx und Heike Huhmann. Schön, dass ihr da seid. Und nicht zu vergessen, Rosemarie Schäl.
Ich bin nicht Röschen, nicht Rosemarie.
Dann hätten wir das auch schon geklärt. Ihr seid heute zu zweit oder zu dritt gekommen. Schön, dass ihr da seid. Danke. Wen habt ihr uns denn mitgebracht?
Ja, das ist das Röschen, die Tochter vom Schäl mit, ja, gebürtigen Namen Rosemarie Schäl. Das hört sie aber nicht gerne und wird nur von allen Röschen genannt.
Ihr beide habt im Hennesschen-Theater unterschiedliche Funktionen. Du bist, Mareike, du bist Intendantin. Heike, du bist Puppenspielerin und Regisseurin und Autorin. Meine allererste Frage an euch ist, wie seid ihr denn überhaupt ins Hennesschen gekommen? Was ist so eure erste Erinnerung ans Hennesschen, Mareike?
Na, meine erste Erinnerung an das Hennesschen ist natürlich eine Kindheitserinnerung. Ich bin ein kölsches Mädchen, ich bin hier aufgewachsen und groß geworden. Und natürlich durfte dann auch der Besuch im Hennesschen, der alljährliche, nicht fehlen. Und es war ganz interessant, als ich dann Intendantin wurde und dieses ganze Verfahren, also die Bewerbung und dann das Bewerbungsgespräch bei der Oberbürgermeisterin und einem Komitee von irgendwie 12 Personen, das war sehr, sehr aufregend. Und als ich dann die Stelle bekommen habe, war es natürlich sehr aufregend, aber es war auch ein bisschen wie nach Hause kommen. Also es war auch ein bisschen so, naja, also das ist ja das Hennesschen, also das kenne ich ja schon, also ganz, ganz besonders.
Das klingt beim Auswahlverfahren so ein bisschen wie nach Prinzenproklamation, irgendwie 15 Reifen, durch die man springen muss und große Bühne.
Ja, schon ein bisschen, ja.
Ist das, war dir das vorher bewusst, dass das so ungewöhnlich ist und
ja,
so umfangreich?
Schon. Ja, schon. Es ist ja eine ganz besondere Stelle und doch, das war mir schon bewusst, dass man sich da auch, dass man natürlich auf Herz und Nieren geprüft wird. Das ist ja auch richtig so.
Kann man sich darauf irgendwie vorbereiten?
Ich habe es versucht. auf die Bewerbung natürlich schon, auf die Herausforderungen, die dann kommen im Job, glaube ich, da kann man sich nicht auf alles vorbereiten, sondern das ist dann auch irgendwie so ein, so ein Go with the Flow. Ne? Da gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo man dann merkt, okay, da muss ich jetzt erstmal mich reinarbeiten oder erstmal drüber nachdenken oder so.
Du bist ja auch in einem kleinen Theater in der Südstadt sehr aktiv und bist auch schon sehr, sehr viele Jahre in der Theaterszene unterwegs. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zum normalen Theaterbetrieb und dem, was das Hennessy ausmacht?
Also es gibt ganz viele Überschneidungen, ganz viele Momente. Also wir sind ja auch ein Theater, ein ganz normales Theater und dann auf der anderen Seite wieder auch nicht. Also was mich am Anfang irgendwie fasziniert hat, war die Schnelligkeit, mit der die Autoren und Autorinnen, die Regisseure und Regisseurinnen und die Puppenspieler bei uns arbeiten. Also da habe ich, also das ist auch heute noch so, dass ich da manchmal denke, was, so schnell schafft ihr das? Und dann wird sich kurz abgesprochen und dann, ja, dann ist da abends dann eine Änderung oder irgendwas, auch so diese aktuellen Bezüge. Also das finde ich ganz, ganz toll, ganz faszinierend, ja.
Heike, du bist einer von denen, von der schnellen Truppe.
Ja, absolut.
Ja. Die dann mal eben kurz den Ablauf des Abends ändern. Wie bist du zum Hennessy gekommen?
Ja, natürlich auch die klassische Geschichte. Also ich komme aus mütterlicherseits aus einer urkölschen Familie, unter Kranebäumen und so. Genau. Und war natürlich auch mit Mama und einer Nenntante, so nenne ich sie jetzt mal, wirklich viel im Hennessy-Theater als Kind. Dann habe ich das Hennessy ein bisschen verloren, so mit Pubertät, so, dann gehen die meisten ja nicht mehr so gerne hin. Und dann wiederentdeckt, so als junge Erwachsene. Ja, aber natürlich immer nur auf der Zuschauerseite. Und dann habe ich in einer großen Kölner Zeitung gelesen, vor 8 Jahren oder fast 9 Jahren eigentlich schon, dass eine Puppenspielerin gesucht wird. Elternzeitsvertretung und ja, die Anforderungen, die da standen, dachte ich, ja, bin unter 1,80, ja, singen kann ich irgendwie auch, spielerisches Talent, ja. Also ich bin eigentlich Schauspielerin gelernt. Ja, mich beworben und dann den Job tatsächlich bekommen. Genau, so bin ich da gelandet, zumindest als Spielerin, ja.
Und das mit der Größe ist natürlich ein Punkt für die, die das Hennessy-Theater nicht kennen sollten. Man glaubt das ja gar nicht, aber es gibt ja vielleicht den einen oder anderen. Könnt ihr mal erklären, warum das mit der Größe so ein Thema ist? Warum darf man nicht über 1,80 groß sein? Wie funktioniert das bei euch?
Also unsere Puppen sind ja Stockpuppen, die also nicht wie beim Marionettentheater, wo die Puppe von oben gespielt wird. Wir spielen, also wir stehen unter der Puppe und die Puppe ist auf einer Höhe von 1,80 Meter. Wir haben natürlich keinen Boden, keinen Bühnenboden, sondern wir behaupten einen Bühnenboden. Und wenn ich jetzt, also 1,79 ist eigentlich das Mindeste, 1,80, da wird schon schwierig, dann ist mein Kopf natürlich zu sehen. Wir spielen halt hinter einer Wand, der Britz. Und ja, dann ist die Illusion natürlich hin, wenn dann die ganze Zeit der Haarschopf oder die Stirn sogar zu sehen
also
ist.
Also auch keine Hochsteckfrisur. Nee. Wenn man arbeitet.
Also wir haben eine Kollegin, die oft die Haare sehr hoch oben hat und die muss die vorher, die drückt die dann immer runter, damit da nichts zu sehen ist, wo man denkt, was ist das für ein Bürzel, der da immer neben der Puppe herläuft. Genau.
Ich bin auch schon mal gefragt worden von Kindern, was war das denn für eine Wiese, die da war so eine Wiese immer und ich denke, was für eine Wiese. Und da hatte ein Puppenspieler, ich nenne ihn jetzt nicht, war nicht frisch vom Friseur, der hatte irgendwie ein bisschen eine Strubbelfrisur und dann sah das wohl in dem Licht, ne, wenn das dann angeleuchtet wird, ein bisschen wie eine Wiese aus für die Kinder jedenfalls.
Heißt aber, ihr könntet theoretisch auch euren Kopf verwenden als Teil der Requisite, wenn es notwendig wäre.
Wenn man groß genug ist.
Habt ihr das schon mal gemacht?
So eine Schildkröte da drauf.
Eine Schildkröte oder irgendwas, was dann immer so mitläuft?
Ich glaube, das ist das ist schwierig.
Wir hatten ein Stück nur, wo wirklich ein Spieler mal bewusst auf der Bühne zu sehen war. Der war dann auf einem Thron und war irgendwie der goldene Knollo, hieß er, glaube ich. aber das ist dann natürlich bewusst
wie so ein
benutzt.
Überdimensionaler.
Genau, ja. Genau. Und das sieht grotesk aus.
Ja klar, mit den Puppen, wir haben ja jetzt eine hier, die wirklich sehr klein ist, also viel kleiner auch, als ich gedacht hatte. Ich habe irgendwie gedacht, von Namen sind die größer. Ich habe wohl schon mal so eine Hennessy-Figur gesehen, aber so als Kind war ich mal irgendwie in dieser Werkstatt auch drin und dann sind die aber auch für einen natürlich größer, weil man selber kleiner ist. So. Also ich biete mich hiermit an, ich bin fast 1,80 groß, knapp drunter. Wenn ihr mal so eine Schildkröte braucht, die ganze Zeit dann, ich mach
die mitläuft,
jeder 2 Stunden rum in der Puppensitzung, gar kein Problem. Da sind wir auch schon, eigentlich schon bei den Puppen. Das ist ja eine ganz große Besonderheit. Du hast es schon angesprochen. Also zum einen, dass es Stockpuppen sind. Das ist, glaube ich, relativ selten. Ich habe nochmal geguckt. Es gibt natürlich noch so ein anderes Puppentheater, was irgendwie alle im Kopf haben. Relativ schnell ist die Augsburger Puppenkiste, die aber ja mit Marionetten arbeiten. Das ist nochmal eine ganz andere Spielweise. Hennessian hat die Stockpuppen. Und was ich persönlich auch immer so besonders finde, ist, die Charaktere, die gibt es ja schon ewig. Also ihr erfindet jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, so eine Nebenfigur, die wird dann manchmal aus dem Boden gestampft, weil sie für die Erzählung irgendwie interessant ist. Wie erklärt ihr euch das, dass das jetzt über 224 Jahre so hält, mit immer den gleichen Figuren? Ist es sozusagen die Lindenstraße unter den Puppentheatern, die liebgewonnene Rolle, wo man denkt, ah ja, die kenne ich? Oder woran liegt das, dass das so lange hält?
Also ich glaube schon, dass es mit der Sympathie natürlich zusammenhängt und dass es ein bisschen wie so eine Familie ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ah, der Schell, der kriegt jetzt irgendwie KI in die Hände oder der, es passiert irgendwas Neues, dann weiß ich schon ungefähr, ah, wie wird dieser Onkel sozusagen oder wie wird dieser Verwandte von mir darauf so ein bisschen reagieren, und man hat sofort auch irgendwie ein Bild im Kopf, und das birgt natürlich einfach viel Humor und viel Komik. Auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass auch Figuren dazukommen, immer wieder, aber über einen langen Zeitraum.
Ne? Röschen zum Beispiel
ist relativ genau in den 90ern dazugekommen. Vorher ist das Köbischen dazugekommen, dann brauchte man irgendwie ein Pendant zum Köbischen. Also genau.
Für die, die sie nicht kennen, das Röschen, was ihr heute mitgebracht habt, die kleine Puppe, hat nicht nur optisch große Ähnlichkeiten zu ihrem Vater, dem Schell, sondern auch so eine gewisse menschliche, kann man das sagen, eine charakterliche Ähnlichkeit. Menschlich kann man bei einer Puppe, glaube ich, nicht sagen.
Zum Schell?
Ja.
Die ist nicht verlogen. Ja. Also der Schell lügt, um sich rauszuwinden und zu seinem Vorteil zu kommen. Und das macht sie nicht. Die ist total gerade raus, die ist frech und derb. Aber sie ist nicht verlogen und hat nicht so diesen hinterhältigen Charakter ihres Vaters. So. Aber, ja.
Und sie ist irgendwie für mich auch immer so eine in der besten, positivsten Art und Weise auch ein Gegenentwurf zu dem braven Bärbelchen, die bescheiden ist, die sich zurücknimmt, die so ist, wie man sich vielleicht auch lange irgendwie so das Ideal von einem Mädchen vorgestellt hat. Und sie traut sich da auf den Putz zu hauen und für sich einzustehen und so. Also das ist eher, würde ich auch sagen, so eine Achse. Also
ihr verzeiht man auch alles.
Ja.
Mit ihr kann ich Sachen auf der Bühne sagen, die könnte das Bärbelchen nicht sagen.
Ja, aber sie ist frecher, ne? Sie hat ja auch noch nicht mal die angepasste Frisur, steht alles irgendwie so ein bisschen zu allen Seiten.
Sie hat es aber versucht.
Sie hat sich richtig Mühe gegeben. Sie
hat eine Krawatte an.
Ja.
Ja. Nein, sie versucht es, ja.
Also ich ganz persönlich, ich liebe sie auch sehr. Sie und der Speimanis, der immer so spuckt. Da freuen sich gerade die Kollegen im Ton. Die sind wirklich auch meine Favorites, einfach eben aufgrund dieser Frechheit, die nochmal anders ist, als Hennessian und Bärbelchen das sind. Ne? Also irgendwie, die sind ja die Identifikationszentren, würde ich jetzt so für mich sagen. Ich glaube, viele Kinder, die in Köln groß geworden sind, ich eingeschlossen, hatten es auch als Kostüm. Ich war auch mal ein Bärbelchen, als ich klein war, mit so einer monströsen Perücke. Aber ich glaube, die Bindung ist vielleicht nochmal stärker sogar zu diesen Figuren, die so ein bisschen schräger sind. Ist das auch was ihr immer wieder hört, oder wie ist so eure Erfahrung?
Ja, also zumindest bei den Erwachsenen. Die Erwachsenen lieben das Röschen. Die Kinder nicht so sehr. Die Kinder haben dann mehr Hennessian, unser Held, Bärbelchen mit den langen, schönen, blonden Haaren. Also das ist immer noch so die Mädchen oder die kleinen Kinder bei uns. Aber doch, viel die Mädchen stehen immer mit großen Augen vor diesem Bärbelchen da irgendwie, die so hinter ihrem Bruder so steht. Und das Röschen sollte man eigentlich meinen, dachte ich auch immer, dass die Kinder eher so auf die abfahren, weil die frech ist, die traut sich was, die gibt wieder Worte, auch den Erwachsenen.
Kölsche Pipi Langstrumpf.
Ja, genau. Mhm. Aber ist es interessanterweise nicht so sehr. Also da ist immer noch bei den Kindern, ist Hennessian unser Held, und Bärbelchen vielleicht auch als Heldin, sind da immer noch irgendwie so die Number One Puppen irgendwie.
Auf jeden Fall.
Und der Mann ist natürlich.
Der Manes.
Über den wird immer gelacht. Der muss auf die manchmal kommt er auf die Bühne, hat noch nichts getan und kriegt Applaus.
Ja.
Also ich finde, der hat halt auch eine Art und Weise, wie er gespielt wird, wie auch immer noch gespielt wird mit den fliegenden Beinen, ne, und diese wahnsinnige Geschwindigkeit, die der ja auch irgendwie drauf hat. Das schon, ich finde, das tut er einfach immer der Gruppensituation auf der Bühne gut. Ne? Also das ist so diese Unangepassten, die irgendwie dazukommen.
Das Interessante bei dem Manes ist auch, dass diese Figur so eine Evolution hinter sich hat. Also der war früher wirklich der Aussätzige, der mit dem Buckel, mit dem Klumpfuß, der nicht zu der Gesellschaft dazugehörte, über den man sich vielleicht so ein bisschen lustig gemacht hat oder so. Und wirklich über die Zeit hinweg ist der ja in seiner Art einfach dieses kindliche Gemüt, dieser Gentleman, der der Publikumsliebling ist. Also der hat wirklich so eine Evolution auch hinter sich gebracht.
Ist euch das auch wichtig in eurer Arbeit? Ne, wir haben ja gerade gesagt, diese Puppen, die gibt's, oder diese Charaktere, ne, die werden ja irgendwann auch mal erneuert ab und an, die Puppen, denke ich. Die sind ewig alt. Älter als wir alle, viele Generationen überdauert. Trotzdem entwickeln sie sich. Passiert das bewusst in eurer Arbeit oder ist das eher so, dass ihr dann irgendwann merkt, ah, okay, guck mal, ne, den Manes oder ne, auch das Henneschen könnte man hier an der Stelle nochmal ganz anders einsetzen, als wir das bisher gemacht haben, ohne dass diese Rolle dann ihre Glaubwürdigkeit verliert.
Geht das ist schwierig. Also ich glaube, zum einen passiert das schleichend sowieso, weil die Gesellschaft sich permanent verändert und das fließt natürlich ein ins Schreiben, ins Inszenieren. Das passiert, glaube ich, ohne dass man da bewusst drüber nachgedacht hat. Aber manche Entscheidungen werden auch bewusst getroffen. Also ich kann jetzt mal das Beispiel nehmen im Bärbelchen. Das Bärbelchen hat zum Beispiel in der Puppensitzung fast nie irgendwas zu tun. Also die singt vielleicht mal ein nettes Lied oder so, aber die hat irgendwie keine Meinung.
Ja, klassische Frauenrolle im Karneval,
genau,
oder?
Genau, ne, die hat ihre Zöpfe, die hat das Röckchen,
die hat die Brötchen
geschmiert, steht immer hinterm Henneschen. So, die hat so kein, was ist eigentlich deren Charakter, außer dass sie lieb und gut ist und so. Und dann habe ich vor ein paar Jahren gedacht, als ich das Bärbelchen so ein bisschen übernehmen konnte, weil die damalige Spielerin in Rente gegangen ist, ich dachte, ich will gern dem Bärbelchen eine Stimme geben. Ich möchte, dass die was erzählt und ich möchte, dass die nicht nur übers Henneschen was sagt, sondern über ihr Leben. So, also ist ein Bärbelchen vielleicht auch sexuell? Hat das Bärbelchen irgendwie ein aufregendes Nachtleben? Geht die aus? Was macht die? So, und das muss man ganz behutsam machen, weil es ist natürlich trotzdem unser Bärbelchen. Das darf man nicht irgendwie übers Knie brechen. Aber die erzählte halt plötzlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen dann in ihrer eigenen Rede, in der Puppensitzung. Hat Hosen an und keinen Rock. Nicht zwei geflochtene Zöpfe, sondern einen hohen Pferdeschwanz und sieht irgendwie hübsch, aber modern irgendwie auch aus und hat was zu erzählen. Das hätte man vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht machen können. Das will keiner hören, wollte keiner hören. Und die Sachen kamen gut an. So, aber man muss aber aufpassen, das ist ein schmaler Grat. Also es darf nicht zu schlüpfrig werden. So. Also,
es darf nicht dreckig werden.
Es darf nicht dreckig werden, genau.
Ja.
Man muss der Figur treu bleiben, aber so immer ein bisschen pushen, glaube ich. So könnte man es vielleicht beschreiben.
Ja, das Henneschen hat ja auch nochmal ein Niveau, was deutlich über diesem Pipi Kakawitz liegt, den man ja auch manchmal in dem ganzen kölschen Umfeld findet.
Mhm.
Ja. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Erwartungshaltung, irgendwie, die an euch rangetragen wird. Ihr seid zwar ein Volkstheater, nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, so von dem, was ich so an Publikum dort sehe, dass es nicht mehr unbedingt ein Querschnitt durch die Bevölkerung ist inzwischen, sondern mein Eindruck ist schon der, dass dieser Kulturanteil im Kölschen oder Hochkulturanteil, zu dem ich das Henneschen zählen würde, immer sich ein bisschen wegbewegt vom Mainstream. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnehmt.
Ich glaube, das ist auch ein Anspruch, den wir selber an uns auch haben. Mhm. Ne? Also, ja, die Figuren oder die Themen weiterzuentwickeln. Und wo ich das auch so schön gelungen finde, ist in dem Abendstück, wo du das Henneschen mal schwach gezeigt hast oder mal zweifelnd. Also, das fand ich alles fand ich großartig. Da singt er das Lied aus dem Barbie-Film, ne? I'm just Ken, singt er, ich bin ein Tennischen. Und ich glaube, so haben die Kölner das Tennischen auch noch nie gesehen, dass er mal erschöpft ist, dass er mal nicht mehr witzig sein, wenn nicht mehr, dass es einfach mal gerade genug ist.
Ja. Aber das gibt ja dann auch wieder einen Identifikationspunkt. Ne?
Also eine Tiefe.
Ja.
Und sonst ist das ja die ganze Zeit in dem Stück, da ist ja witzig und das funktioniert ja beides nebeneinander. Und wenn man dann diesen Moment hat, wo man merkt, oh, auf einmal sehen wir das Hennischen ganz anders, dann gibt das nochmal, finde ich, so eine Ebene rein, die ja das andere gar nicht stört. Also das kann ja nebeneinander irgendwie existieren. Ja.
Ja, und gibt halt auch nochmal Spielraum für eine andere Art von Erzählung. Also mein Eindruck ist der, dass man ja zu diesen Figuren so eine Art familiäre Beziehung hat. Ne? Also ich habe irgendwie auch zu allen irgendwie so eine emotionale Einstellung zu jedem dieser Charaktere, habe ich eine andere Meinung, eine andere Haltung, genau das, was ihr beschreibt. Alleine schon, wenn die auf die Bühne kommen, habe ich halt bei bestimmten Figuren sofort so ein wahnsinniges Freudegefühl, weil ich weiß, ja, also ne, man liebt die einfach auch. So als Teil von der eigenen Identität sind die, glaube ich, auch wichtig, wenn man in Köln groß wird als Kind. Und ich persönlich habe immer so was wie bei so einer Familienfeier. Wisst ihr, also man kommt immer so regelmäßig zusammen. Mhm. Es ist ein Feiertag, Karneval, wie auch immer. Dann findet man sich wieder im Kreis seiner Lieben und es hat sich was verändert. Und das ist halt das, was mir auffällt in den letzten Jahren, auch ne, seit du an Bord bist, es hat sich auch ein bisschen was im Ensemble verändert in den letzten Jahren. Und mein Eindruck ist eben genau der, dass es sich jetzt mehr annähert, auch an dieses Familiending, ne, wo auf einmal die Cousine kommt und dann hat die jetzt einen Freund und ein Piercing im Gesicht oder so, ne, was ist da los und so, und alle gucken erstmal so ein bisschen, aber okay, jetzt hat sich jemand verändert, ne, und für mich persönlich macht es das eigentlich eher reizvoller, irgendwie mehr wieder ins Hennessy zu gehen. Und ich freue mich inzwischen auch wirklich immer über eure Ideen und gucke mal, was kommt jetzt als nächstes und so, weil ich glaube, da ist Spiel drin. Wie ist denn so die Rückmeldung aus dem Publikum? Ihr habt ja auch ein ganz hartes Stammpublikum, die immer kommen. Sehen die das genauso? Oder gibt es auch Kritik?
Ich glaube, kritische Stimmen sind mit Sicherheit immer dabei. So das eine Stück gefiel dann nicht so dem einen als wie das andere. Also das gehört auch dazu und dem müssen wir uns auch stellen. Ich glaube, dass die Leute aber die diesen Schritt ins Moderne gut annehmen. Weil mir fiel gerade ein, zu dem, was du davor gesagt hast, also da kommt dann mal die Freundin, der Freund mit einem Piercing. Ich glaube, das gab es immer schon, ne, diese Nebencharaktere. Mhm. Aber ich glaube, was sich grundlegend geändert hat, wir führen die nicht mehr vor. Früher war es eher so ein, wir machen uns gemeinsam über diese Figur jetzt lustig, weil der sieht so und so aus oder der hat den und den Akzent oder der kommt aus dem und dem Land oder die und die Hautfarbe oder sexuelle Orientierung. Mhm. Und diese ganzen Menschen werden, glaube ich, jetzt mehr integriert in unsere Stücke. Dass das nicht mehr kommentiert wird oder nicht mehr für den Lacher da ist, sondern einfach, weil wir eine Gesellschaft zeigen wollen, wie sie ist. Und dass da Humor drin steckt, das ist ja klar. Und wir sind Volkstheater und wir dürfen gemeinsam lachen. Das ist es vielleicht. Ich glaube, das ist so der große Unterschied zu dem, wie ich das Hennischen früher vielleicht wahrgenommen habe hier und da.
Ja, daraus kommen ja auch die Figuren, ne? Allein genau. Tünnes und Schäl, der eine irgendwie ne, so verschlagen, schielt, ne, hat irgendwie so eine, auch so eine Optik. Also beide haben ja so eine Optik,
alle,
die dazu einladen, mit dem Finger darauf zu zeigen. Ich nehme das auch so wahr, dass die Stücke, wie sie inzwischen sind, eher diesen Moment auch haben, wo man lacht und denkt, oh ja, so bin ich auch. Also, dass man auch manchmal eben sich selber wiederfindet und das dann aber schafft, darüber zu lachen. Und das ist, glaube ich, was gerade in der kölschen Kultur, im Karneval, in allem, was dazugehört, eine Riesenstärke eigentlich immer war, hier bei uns, dieses über sich selber zu lachen. Ne, zum einen zu zeigen, wie es wirklich ist, auf eine liebevolle Art, ohne es in Watte zu packen. Und zu sagen, ja, hier, das ist eigentlich nicht cool, ne, wie die Leute sich verhalten oder auch Sachen kritisch in Frage zu stellen. Ne? Es verändern sich Dinge, Technologien, das menschliche Zusammenleben, wie geht man damit eigentlich um? Ne? Und das auf die Spitze zu treiben, aber dadurch, dass diese Figuren da sind, sitzt man da halt nie oder ich sitze da nie und denke so, oh, jetzt wollen die mir irgendwas erklären oder so, ne? Sondern es hat halt immer noch diese Metaebene, die einen dann dazu bringt, das auch anzunehmen vielleicht. Ja. Das ist irgendwie spannend.
Was für mich auch wichtig ist, ist, wenn wir uns lustig machen oder wenn wir über irgendetwas herziehen, dass wir dann über die Gruppe herziehen, die eigentlich die Macht hat in unserer Gesellschaft. Also, dass man so ganz klassisch gesagt eher nach oben tritt als nach unten. Also Gruppen, die eh schon benachteiligt sind, die eh schon im Abseits stehen, über die möchte ich nicht, dass Witze gemacht werden und oder dass sie ins Abseits dann, dass dieses Abseits noch verstärkt wird durch unser Programm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in dem Jahr, als es sozusagen nicht 23, sondern 24 war das, glaube ich. Das war die erste Puppensitzung, wo ich so das Gefühl hatte, okay, das jetzt fängt das so an, meine Handschrift zu haben. Die war auch sehr feministisch. Ich hatte, ehrlich gesagt, war ich auf mehr Kritik gefasst. Also ich habe dann einfach, weil ich die Sitzung gesehen habe und gedacht habe, okay, mal gucken, wie das Publikum das annimmt. Und ich war dann ganz positiv überrascht, zu merken, ah nein, das Publikum ist da auch bereit für. Die sind auch bereit für diese frechen für diese klare Haltung. Nicht alle, das stimmt. Natürlich gibt es auch immer irgendwie Diskussionen. Es darf ja auch sein. Das ist ja, wir sind ja in einer Demokratie, wo man miteinander sprechen darf und auch miteinander sprechen soll. Aber das Gros hat es einfach sehr, sehr gut angenommen und das hat mich natürlich sehr glücklich gemacht. Und auch mehr,
Wir leben ja in einer Zeit, in der auch viel gesprochen wird über Geld für Kultur und überhaupt, ne, irgendwie alles wird teurer, haben die Leute überhaupt noch Geld für Tickets, ne? Also irgendwie, Kaufverhalten ändert sich, manchmal kaufen die Leute dann nur noch kurz vor der Veranstaltung, ne? All diese Sachen machen es für Veranstalter, für Kunst und Kulturschaffende total schwer. Und mein Eindruck ist der, das führt teilweise auch zu so einer Art Sicherheitsdenke und auch Vorgehen im Kulturbetrieb, dass man auf die setzt, die sicher die Cash-Cow sind, dass man auf das setzt, was sicher funktioniert, weil es schon mal funktioniert hat. Und ich frage mich halt manchmal, ob das schade ist, weil man vielleicht dann auch dem Publikum zu wenig zumutet, ne? Also das, was du gerade beschreibst, ist ja, wir ändern was auf die Gefahr hin, es gibt eine Resonanz, die nicht positiv ist. Aber sie könnte ja auch positiv sein. Wie geht ihr damit um? Könnt ihr euch davon befreien ganz? Oder ist das, schwingt das bei euch auch mit dieser Ambivalenz zwischen, naja, wir müssen irgendwie Tickets verkaufen und wir wollen aber auch was Neues probieren?
Also tatsächlich mache ich mir darüber nicht so, also nicht in der Form, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sondern was für mich eher wichtig ist, ist, dass natürlich, dass wir gutes Programm auf die Beine stellen, dass es sowohl diesen Moment oder diese Momente gibt, wo ich herzhaft lachen muss, als auch die Momente, die mich vielleicht berühren oder wo ich vielleicht auch mal schlucken muss oder so. Das ist für mich immer wichtig. Und da habe ich jetzt nicht die Sorge, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie, dass ich jetzt ganz auf Nummer sicher gehen muss, sondern soweit ich mich in diesem Hennesschen-Rahmen bewege, und das ist sowieso klar, also das ist auch für mich als Theatermacherin von Anfang an klar gewesen, ich fange dort an und dann muss ich auch meine Handschrift und mein künstlerisches Tun dieser Marke unterwerfen. Das hat auch etwas, finde ich, mit Demut zu tun, was irgendwie so ein bisschen so ein alter Begriff ist und was, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen aus der Mode ist. Aber für mich ist das eigentlich etwas, was ich sehr positiv besetzt sehe, wo ich sage, ja, das jetzt stelle ich mein Tun dieser Marke unter. Und das muss man. Also ich kann da ja jetzt kein experimentelles, modernes Theater machen, will ich auch nicht. Also davon mal abgesehen.
Irgendwelchen Farbbeuteln aufeinander geworfen.
Genau, und kein Mensch weiß, warum. Wieso jetzt gerade eigentlich? Genau, also
also ich glaube auch, gerade in der Puppensitzung kann man das irgendwie gut ablesen. Da hat sich das am deutlichsten verändert, weil da gibt es jetzt ein Schreiberteam aus verschiedenen Leuten, wo jeder auch einen anderen Angang hat und einen völlig anderen Humor auch hat. Und ich glaube, solange wir die Leute auch abholen mit den Liedern, die dürfen mitsingen, es wird geschunkelt, also den Hennesschen-Rahmen, wie du das gerade nanntest, der bleibt ja bestehen, die Charaktere bleiben, ne, wie sie sind. Und nicht mit erhobenem Zeigefinger stehen wir da. Und es war diese eine Sitzung, die war sehr politisch. Mhm. Das war das erste Jahr, wo das Schreiberteam zusammenkam. Da haben wir auch danach gedacht, okay, wir müssen uns dramaturgisch besser absprechen irgendwie. Aber das war das erste Mal und das war vielleicht dann für manche, okay, jetzt sind wir fast auf der Stunksitzung hier oder was. Das war aber mehr ein dramaturgisches Problem, wo wir dachten, okay, wir können jetzt nicht zu viele Themen oder Beiträge zu einem Thema machen, da müssen wir ein bisschen besser gucken. Ja. Und darauf haben wir dann auch mehr geachtet.
Puppensitzung ist ein super Stichwort, ist auch wie jedes Jahr ausverkauft, juhu. Und es gibt zwei Varianten der Puppensitzung, nämlich einmal für die großen und einmal für die kleineren Leute oder für die, so wie ich, die gerne nachmittags schon ins Theater gehen.
Sehr gut.
Wo ist der Unterschied zwischen der Puppensitzung für Erwachsene und Kinder?
Es sind zwei völlig verschiedene Produktionen. Viele dachten, dass das so eine kürzere Variante der Abendsitzung ist. Ist es nicht. Es ist eher, also die Puppensitzung abends für Erwachsene sind verschiedene Beiträge, die natürlich dramaturgisch irgendwie zusammengefasst werden. Und die Kindersitzung ist eher wie eine Vorstellung, also wie ein Stück. Kann man fast sagen. Also, und natürlich kindgerechter. Die Themen sind andere. Es geht mehr, die vier Pens sind mehr im Vordergrund. Hennesschen, Bärbelchen, Röschen, Kürbischen. Was erleben die? Es kommen oft Tiere vor. Es wird viel gesungen. Viele Lieder, die Kinder auch eher so vom Schulhof kennen. Also, darauf wird irgendwie da mehr Rücksicht genommen. Genau. Also, das sind zwei völlig unterschiedliche Produktionen. Natürlich leiht man sich aus der Abendsitzung so manche Puppen oder einen Tanz oder ein Lied, weil, was man auch an der Stelle mal sagen muss, wir haben eine wunderbare Liveband, mit der wir jeden Tag spielen. Und also welches Theater hat das? Ganz großartige Musiker. Und da kann man dann mal für die Kindersitzung sagen, hey, das Lied ist so cool, was ihr da spielt. Abends können wir das auch für die Puppensitzung, Kindersitzung dann benutzen.
Wenn ich jetzt kein Ticket bekommen habe, für die Puppensitzungen. Also früher konnte ich mir die ja im WDR ansehen. Das ist jetzt auch sowas, was, glaube ich, für viele so aufs Sofa gehört hat. Aber ich glaube, ihr macht auch wieder den Stream dieses Jahr. Ist das richtig?
Genau, wir arbeiten auf Hochtouren, um den Stream auf unserer Seite diesmal anbieten zu können. Das heißt, es ist ganz barrierefrei. Man geht einfach auf unsere Seite und dort findet man dann alle Infos, wie man sich das Hennesschen ins Wohnzimmer nach Hause holen kann.
Fürs Kindertheater habt ihr gesagt, glaube ich, gibt es manchmal noch ein paar Rückläufer. Da lohnt sich, glaube ich, wenn man nochmal zwischendurch anruft bei euch an der Kartenkasse oder einfach irgendwie eine nette Mail schreibt oder so. Da kann man manchmal noch ein Ticket abstauben. Also für die, die jetzt noch keins haben und spontan ins Hennesschen-Theater gehen wollen, es lohnt sich. Und dann geht's ja auch bald für euch wahrscheinlich danach nahtlos in die Proben für die Spielzeit im Sommer, oder? Wie ist das bei euch gestaffelt? Ist Puppensitzung vorbei und dann zack, wird abgeräumt oder gehen dann erstmal alle in Urlaub? Wie ist das? Gibt's bei euch so Jahresabläufe?
Ja, es gibt einen Jahresablauf und nach Karneval ist dann erstmal kurze Verschnaufpause, die
alle
auch alle brauchen.
Genau.
Genau. Und dann werden unsere Stücke, also das Kinderstück und auch das Endlich Hutzig, wieder aufgenommen. Dann haben wir ja in diesem Jahr noch die Besonderheit, dass auch die Kooperation mit Casala dann noch kommt. Also im Frühling, genau. Dann haben wir erstmal das Dörp mit K, dann die Wiederaufnahmen von dem Kinderstück und dem Abendstück. Und dann spielen wir bis zum 30. Juni und dann ist Sommerpause. Und die kommt immer gerade richtig. Da brauchen dann alle mal Verschnaufpause, bis es dann eben im August fangen wir dann mit Proben an und im September kommt dann eine neue großartige Premiere.
Ich bin auf jeden Fall total gespannt. Ihr beide habt ja auch zusammen, das ist gerade schon angesprochen, an dem Endlich Hutzig-Stück gearbeitet, das zusammen irgendwie auf die Bühne gebracht wurde.
Naja, nee, das war Heikes. Das war Heikes Arbeit. Also Heike hat das geschrieben und inszeniert. Und genau.
Sie hat's
also
abgenickt.
Genau. Ich habe da nur in meiner Funktion als Intendantin dann mitgewirkt, dass ich dann vielleicht mal nachfrage und sage, das habe ich nicht verstanden oder so und so. Oder dann hattest du auch noch mal ein bisschen was dann gekürzt. Da hatten wir drüber gesprochen. Aber da bin ich wirklich, also da sitze ich wirklich nicht in der zweiten Reihe, sondern ich würde sagen in der dritten Reihe. Und sie war da ganz vorneweg.
Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also das Bärbelchen heiratet, ne? darum geht es in dem Stück.
Ja.
Ich habe gesehen, ihr habt sogar ausgeschrieben das Design für das Hochzeitskleid. Genau. Wie viele Einsendungen habt ihr da bekommen?
Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das insgesamt waren, aber es waren einige.
Es war schon viel. Dazu muss man halt sagen, natürlich auch viel. Da hat die Oma mit der Enkelin was gezeichnet.
Ganz, ganz zauberhaft.
Also zauberhafte Sachen. Ja. Die wunderschön sind, die man aber natürlich dann nicht für so einen alltäglichen Spielbetrieb nutzen konnte. Also ich würde mal sagen, ernst zu nehmen im Sinne von, das sind Leute, die das beruflich machen, weiß ich nicht, 40, 30, 40.
Das war schon viel, oder?
Und dann hat man halt ausgesiebt und dann kam am Ende halt Belinda Janke.
Ja.
Genau, vom Ihrefeld.
Ja, genau, mit dem wunderschönen.
Dann, genau. Und sie hat ein wunderschönes Brautkleid für uns, fürs Bärbelchen genäht.
Warum seid ihr jetzt mit dieser Idee um die Ecke gekommen? Also viele fanden das auch super gut, glaube ich, dass dieses Thema, was ja praktisch im Raum steht, aber nie bespielt worden ist, korrigiert mich da, jetzt auf einmal dann auf die Bühne findet.
Also das ist sehr interessant, wie die Kölner mit diesem Thema umgegangen sind. Also man sieht das ja so auf Social Media. Also das Gemeinste war so, wer kommt denn auf die blöde Idee, die heiraten zu lassen? So, okay. Und dann, das wird aber auch mal Zeit irgendwie. Und also es ist so, als wären es echte Menschen, um die es geht. Also
Das ist immer wieder so lustig, weil ich dann auch gefragt worden bin, ja, was passiert denn an dem Tag vor der Hochzeit, also vor der Premiere? Und da habe ich gedacht als Theaterfrau, naja, wir proben. Das sind ja keine echten Menschen. Wann ist denn der Polterabend? Wie können wir denn da
ganz
mitgehen?
Verrückt.
Sind wir auch eingeladen?
Genau. Die Kölner nehmen das sehr, sehr ernst.
Bringen auch Sachen mit, ne? Ja. So Luftballons, Just Married
und
so.
Wir haben eine Torte geschenkt bekommen, eine Hochzeitstorte geschenkt bekommen, die auch super schmeckte tatsächlich. Also
ist ganz, ganz zauberhaft.
Das Thema Heiraten steht eigentlich fast in jedem Stück irgendwie, steht das zur Debatte. Also die Dauerverlobten, das wird schon immer wieder erwähnt. Und meine Idee war nur so, okay, wir gehen jetzt diese Hochzeit mal an. Sie wollen jetzt wirklich heiraten. Und dann passieren ja sehr viele Dinge. So, also es ist der Weg zur Hochzeit. So viel will ich jetzt mal nur verraten irgendwie.
Und es geht einiges schief.
Und es geht eine Menge schief.
Wie das immer beim Henneschen ist. Es geht ja nie glatt, wie auch im echten Leben. Wie sollte es anders sein? Und ihr nehmt es nochmal auf, ne? In der nächsten Spielzeit ist es mit dabei.
Ich glaube Ende April bis Ende Juni spielen wir es nochmal. Genau. Und ich glaube, es gibt sogar noch
Karten. Ja.
Sehr gut. Dann, ihr habt es eben schon angesprochen, es gibt eine kleine Kooperation mit Casala, wenn man das klein nennen kann. Ich glaube, da werdet ihr ja auch immer überrannt dann von den ganzen Kindern. Das nehmt ihr jetzt nochmal mit ins Programm. Und ich habe gehört, es gibt noch eine weitere Kooperation, die bei euch auf dem Plan steht. Dürft ihr darüber schon sprechen? Ja, oder?
Ja, das dürfen wir. Genau, es ist eine Kooperation mit BAP geplant. Und da wird die große Premiere dann im, September 26 dann stattfinden. Ja, und das ist auch eine Kooperation, auf die ich mich sehr, sehr freue. Geschrieben hat das Stück ein junger, neuer Puppenspieler, Martin Moos, der mit der Idee an mich herangetreten ist. Und wir haben da schon zusammen dann natürlich konferiert. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz tolle Sache.
Das heißt, auch da sind die Musiker wieder involviert, Wolfgang Niedecken ist involviert und ähnlich wie bei der Casala-Kooperation sind die auch dann Teil oder ist es sozusagen eine Hommage an das Werk von BAP?
Mehr das Zweite.
Ja, okay. Ja. Aber das heißt, wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen Musik hören,
absolut,
die wir alle kennen und lieben, die Puppe. Vielleicht gibt es eine Puppe. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt.
Ja,
also ich finde es großartig, was ihr da vorhabt. Ich finde es wirklich großartig, wie sich das Henneschen in den letzten Jahren entwickelt hat. Was mich persönlich ja noch interessieren würde, gibt es sowas, wo ihr beide sagt, oh, das wäre so ein Ding, das würden wir so gerne machen oder irgendeine Puppe, die ihr noch gerne hinzufügen würdet, eine Puppe, die ihr verändern würdet, ein Stück, was ihr unbedingt mal auf die Bühne bringen wolltet. Ist da noch irgendwas, wo ihr sagt, ah, das wäre so ein ganz großer Wunsch?
Ja, also in mir reift schon länger eine Idee, mal die Henneschenpuppen mit anderen Puppen zu kombinieren. Das fände ich unheimlich reizvoll. Also wer meine Schriftart kennt, weiß ja auch, dass es bei mir oft fantastisch zugeht und dass immer sich irgendwo eine Tür öffnet und auf einmal eine ganz andere Welt irgendwie dahinter sich verbirgt. Ja. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Hennessin und Bärbelchen immer mit der Linie 5 irgendwo abbiegen und dann in einem ganz anderen, in einer in sich geschlossenen Welt landen, wo andere Wesen auf sie warten. Und das fände ich unheimlich spannend, das herauszufinden. Aber ich merke auch, dass das noch ein bisschen Zeit braucht.
Dann auch in der Kooperation mit einem anderen Theater, wo dann ein eigener Kosmos ist, den man zusammenbringen könnte? Oder würdest du das lieber selber komplett erdenken und bauen?
Es wäre beides möglich, aber ich könnte mir vorstellen, dass meine PuppenspielerInnen auch noch andere Puppen führen können und auch vielleicht daran Spaß haben, das mal auszuprobieren. Genau. Nur mal für eine Produktion geschlossen.
Gut. Und bei dir, Heike, gibt es da noch?
Ich habe gerade überlegt.
Wunschlos glücklich?
Nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also es gibt einfach noch so unglaublich viele Geschichten zu erzählen. So, und die kommen manchmal so angeflogen und dann manchmal ist es nur ein Satz oder ein Lied, mit dem es losgeht. Und grundsätzlich, also wenn ich jetzt an Puppen denke, wir haben eine tolle Puppe, das ist die Putschblors, die kennen unsere Zuschauer bestimmt aus der Puppensitzung. In Endlich-Schutzig hat er auch einen winzigen kleinen Auftritt als Pfarrer. Und diese Puppe ist wirklich ganz großartig, weil die Dinge kann, die unsere normalen Puppen nicht können. Die ist sehr dick und hat einen beweglichen Bauch. Der kann die Beine beide bewegen, hoch und runter. Das können unsere Puppen ja sonst nicht. Also der ist im Ganzen viel beweglicher. Und davon hätten wir gern mehrere Puppen. Das wäre toll, wenn wir von dem mehrere hätten, dass man da gerade am Karneval, also es gibt den Traum von einem Putschblaus-Ballett.
Okay.
Aber diese Puppe ist, glaube ich, sehr Bauchtanz, ja. Alles. Es ist wirklich schwer, diese Puppe unter Kontrolle zu halten. Mhm. Also die zu führen ist gar nicht so einfach. Aber die ist sehr aufwendig zu machen und teuer. Wahrscheinlich auch. Also das wäre mal toll, wenn man sagt so, hey, wir haben jetzt so und so viel Tausende von Euro zur Verfügung und wir machen jetzt ein Putschblaus-Ballett.
Also wenn noch jemand da draußen Budget übrig haben sollte und einen Ort braucht, um eine Spende abzugeben, dann würde sich das Hennessy mit Sicherheit freuen für eine neue bewegliche Puppe mit Bauch und Kniegelenk.
Genau.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, ihr beide. Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs. Oh. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich hoffe, ich sehe euch beide auch wieder im Hennessy-Theater, bei der Puppensitzung oder bei anderen Gelegenheiten. Und für alle da draußen, ihr habt es gehört, es wird sehr, sehr viel passieren dieses Jahr im Hennessy-Theater. Geht mal auf die Website, guckt, wofür es noch Karten gibt. Es lohnt sich wirklich, wirklich sehr. Nehmt euch ein Kissen mit für untern Popo, denn die Bänke sind wahnsinnig hart. Ja, und wenn man so groß ist wie ich, auch Knieschoner, weil manchmal stößt man vorne an. Aber es lohnt sich wirklich sehr, die Mühe lohnt sich. Ich danke euch sehr. Ich danke euch allen fürs Zuhören da draußen. Das war eine neue Folge von Bis der Nobel brennt mit Mareike Marx und Heike Humann vom Hennessy Theater. Vielen Dank.
Danke auch. Dankeschön.
Bis der Nobel brennt ist eine Produktion von Goodwill Run und der Streaming Factory. Bis der Nobel brennt. Stand on the line.